program to bring you a special report. Kicks Podcast.
It's all ball. It's all ball. It's all ball.
Not life, but direct. We love this game.
It's all ball. It's all ball. It's all ball.
Hallo, hallo, es ist Montag. Wir sind wieder beim All Ball Quick and Dirty Podcast angekommen und wieder spricht hier nicht der Rob ins Mic, weil wie lang kann man sich eigentlich Urlaub nehmen? Nee, Spaß beiseite. Ich vertrete ihn wieder als Haupthost am heutigen Tag. Philipp, mein Name, und gegenüber sitzt der Hauke.
Hallo, hallo. Heute mal wieder in Vertretung von Phil eigentlich.
Ja, genau. Hauke, du hast dich das letzte Mal bewährt, würde ich sagen. Hast den Test gut überstanden.
Ich habe alles gegeben.
Hast alles gegeben, wie ein Spitzensportler. Und hast hier am Mic wirklich einen guten Job gemacht. Deswegen, glaube ich, ziehen wir das jetzt einfach so durch, dass der Rob in seinem Urlaub vertreten wird von mir und du mich vertrittst, mehr oder weniger.
Bisher hat es ja ganz gut funktioniert.
Ja, so. Wir haben das letzte Mal unter anderem gesprochen über Benny Schröder. Über Benny Schröder, weil er mit Deutschland bei der U20-Europameisterschaft in Griechenland dabei war, auf Kreta. Und zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme hat es relativ gut angefangen. Wir hatten die Gruppenphase hinter uns, waren dann, glaube ich, vorm Achtelfinale. Und jetzt ist das Turnier mittlerweile vorbei. So, Ende vom Lied. Frankreich hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an die Franzosen, die im Finale gegen Israel gewonnen haben, nach Verlängerung allerdings. Und ich muss dazu sagen, Frankreich, wir hatten es im ersten in unserer letzten Aufnahme, Frankreich war krass stark. Also Frankreich war wirklich dem deutschen Team crazy überlegen. Ich habe von dem Center erzählt und so weiter. Frankreich war für mich so das Team, wo ich dachte, okay, die zerreißen eh jeden. Haben sie jetzt am Ende auch bestätigt mit der Goldmedaille, haben aber immerhin eine Overtime gebraucht. Verdienter Sieger war nicht anders zu erwarten nach den ersten Eindrücken. Und ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Was können wir aber zum deutschen Team sagen?
Naja, auf jeden Fall erstmal, dass Benny Schröder das getan hat, was du ihm auf die Fahne geschrieben hast.
Yes!
Certified Bucket Getter.
Ja, Mann.
Wie viel waren es denn im Endeffekt? Turnierschnitt 15,6.
Er war in der Top 10, der Scorer des Turniers. Und
wo
das muss ich sagen, ist
auch hingehört.
Genau, es ist eine beachtliche Leistung, weil nach so einem Katastrophenjahr wie eben in Oklahoma, glaube ich, hat er das Turnier irgendwie ein bisschen gebraucht, so für seinen, also
mit Sicherheit.
Dabei gebraucht, ja. Er hat krasses Selbstbewusstsein, hat man da jetzt gesehen. Aber es hat auf jeden Fall, glaube ich, nicht geschadet, um zu sehen, so, ey, ich kann's noch. Ich bin nicht umsonst der Top-Recruit gewesen und so weiter. Und ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, jetzt hat sich's dann endgültig bestätigt, das Turnier ist vorbei. Er war Topscorer vom deutschen Team und deswegen, wir glauben hier an ihn, deswegen ist er auch ein gern gesehener Gast, weil er wirklich schon special ist. Also wir haben uns ja ein paar Spiele hier auch zusammen dann angeguckt, in der Mittagspause und so, ist immer gut um 12.30 Uhr mit Spielstart.
War eine sehr angenehme Zeit, gute Unterhaltung.
Eben.
Oder auch, teilweise nicht.
Ja. Aber ja, und im Großen und Ganzen hat man aber gesehen, dass, also wir haben natürlich, wie gesagt, viel auf den Benny geguckt. Da hat man auf jeden Fall gesehen, dass er eben zu Recht den College-Weg da eingeschlagen hat und Mords rekrutiert wurde. Aber er hatte natürlich seine Struggles. Also wir brauchen jetzt hier auch nicht uns hersetzen und sagen, ey, shit, der hat einfach alle zerstört und so. Da waren auch Spiele dabei und Momente dabei, wo man schon gemerkt hat, hoppla, vielleicht ist er auch ein bisschen rusty. Vielleicht merkt man das einfach, dass ihm so das eine Jahr fehlt. Aber im Großen und Ganzen Top 10, 15,6 Punkte. Und man muss natürlich in den Kontext setzen, da spielt man keine 35 Minuten im Schnitt. Ja? Also da bei ihm stehen tatsächlich 26 Minuten im Schnitt drin. Also
ist jetzt auch nicht wenig, aber
ist ordentlich, schon. Aber 15,6 ist entsprechend auch ordentlich. Und er hat unter anderem dann im letzten Spiel 24 Punkte gemacht, auch in 24 Minuten. Und
das ist ein sehr stabiler Schnitt.
Kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Und ich muss auch auf jeden Fall nochmal sagen, auch generell dieser Punkteschnitt, den er gemacht hat, ist auch nochmal deutlich besser zu sehen, eigentlich nachdem wir Spiele geguckt haben. Bei dieser offensiven Struktur, die dieses deutsche Team hatte, dabei 16 Punkte im Schnitt zu machen, das ist schon eine herausragende Leistung, weil, sind wir mal ganz ehrlich, da ist wirklich wenig zusammengelaufen.
Ja, also wir haben uns ja manchmal fragend angeschaut, was da gerade so der Gameplan sein könnte, eventuell, aber es war wirklich sehr zerfahren. Also es war teilweise gar kein Spacing, dann irgendwie durch dieses Positionless-Ding, dass irgendwie alle gleich groß sind, was tendenziell vielleicht gut sein könnte, aber auch nur, wenn man es ausspielt. Aber dann hat man so gemerkt, okay, ein Ballvortrag, das läuft nicht einwandfrei und dann, ja, irgendwie auch nicht eingegangen auf das, was dir die Defense gibt. Ja, dann spielen die anderen Teams Zone teilweise und alle fünf stehen außen, es wird überhaupt kein Druck auf die Zone selbst ausgeübt und dann denkt man sich so, hä, was machen die da eigentlich gerade?
Hast fünf Leute auf dem Feld, die eigentlich scoren müssen, genau, oder scoren könnten, aber keiner setzt es wirklich um.
Ja.
Und das hat Israel dann ja auch vorbildlich gezeigt, wie man da mal defensiv richtig aufräumen kann. Also Shoutouts an Israels Defense nochmal.
Ja, also das muss man hier nochmal sagen, wir haben es jetzt noch gar nicht thematisiert. Am Ende stand der 6. Platz fürs deutsche Team. Es ging bis ins Viertelfinale, was, glaube ich, schon ein Erfolg ist. Wir hatten es auch das letzte Mal. Es ist ja schon in einer gewissen Weise so ein bisschen zusammengewürfelt dann. So krass Vorbereitung hast du nicht vor so einem Turnier. Und da war der Viertelfinaleinzug schon stark. Natürlich hatten wir uns dann so erhofft, oh, Israel, die haben gegen Spanien überraschend gewonnen. Boah, vielleicht haben sie da ein paar Körner gelassen. Drück mal die Daumen, vielleicht wird's was. Aber Hut ab, also die Israelis waren
tough.
Auf jeden Fall ziemlich tough. Also die hatten mehr Spieler, würde ich jetzt sagen, als Zuschauer, die hatten mehr Spieler, die schon wie gestandene Profis daherkamen als die Deutschen. Und
auch generell also, im Verbund dann auch nochmal funktioniert. Also
genau, das wollte ich jetzt sagen. Also sie haben quasi die Mischung aus individueller Klasse und im Team funktionierend war dann ausschlaggebend. Also da waren ein paar krasse Shooter dabei, der Big Man war crazy.
Auch unfassbar beweglich für die Masse und Größe. Also
genau. Und deswegen dann leider zu Recht ausgeschieden im Viertelfinale. Dann in den Platzierungsspielen gegen Litauen gewonnen, was auch in Ordnung ist, würde ich sagen. Gegen Litauen kann man schon mal gewinnen. Und dann leider Gottes, wobei, ob es jetzt der 5. oder 6. ist, ich weiß nicht, was für einen Unterschied es für die Spieler macht, aber dann gegen Serbien hinten raus das Spiel um Platz 5 verloren und somit am Ende 6. geworden, was im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine gute Leistung war.
Ja, also es zeigt, glaube ich, das steht gut dafür, was in Deutschland eigentlich passiert im Basketball. So dass,
genau.
Ich meine, dass wir da ein Team stellen können in der U20 mit einem Haufen Jungs, die eigentlich alles können, ist eigentlich, würde ich sagen, der richtige Schritt der Schritt in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall. Also, und muss auch dazu sagen, es gibt mittlerweile jetzt aktuell so viele Jugendturniere gleichzeitig auf diesem FIBA-Level. Da ist alles dabei von U16 und wirklich jedes Jahr, also es ist wirklich so U16, U17, U18, U19, U20, für alles gibt es irgendwas und dementsprechend, ja, muss man sagen, ist es, glaube ich, nicht so einfach und man muss auch sagen, ein Top-Team wie Spanien, ein vermeintliches Top-Team, ist vor Deutschland ausgeschieden. Also kann man zufrieden sein, meine Prognose hat gegriffen, ich habe es prophezeit, ich betone es jetzt hier nochmal.
Das U20-Orakel.
Das U20-Orakel, wenn es um den Topscorer des deutschen Teams geht. Benny Schröder, jawohl. So, und weiter geht's mit der NBA. Da haben wir letzte Woche relativ viel drüber geredet. Und dann kam die Bestätigung, wir hatten noch nicht darüber gesprochen, dass es, und ich freue mich darüber, technische Fouls für Floppen geben wird.
Finally. Also ich meine, die gab es ja auch vorher auch schon, theoretisch. Ja,
aber dass das jetzt so richtig zum Pilotprojekt wird und zum Fokuspunkt der Refs, da muss ich ein bisschen aufatmen, weil neben dem komischen, laschen Spiel in der Regular Season hat sich Flopping immer mehr verbreitet und ich muss auch sagen, leider auch über die jungen Spieler. Also heutzutage, wenn du in die NBA kommst, egal ob du auf der 1, auf der 5, wie auch immer spielst, du schmeißt einfach bei jedem Kontakt den Kopf in den Nacken, zum Beispiel.
Stimmt.
Und dieser Automatismus, der ist heutzutage, der ist einfach da. Und das ist was, jedes Mal, wenn ich das sehe, dreht sich mir alles um. Also ich ich hasse Floppen, deswegen finde ich es auf jeden Fall super, dass die NBA da jetzt den Schritt macht und das wirklich ganz oben auf der Agenda hat. Und zwar drückt sich das dann so aus, dass im Spiel die Flops direkt gepfiffen werden können, aber es muss nicht das Spiel unterbrochen werden. Also das heißt, den Refs wird offen gelassen, ob sie es auch dann bei der nächsten Unterbrechung erst sagen. Ob das funktioniert, bin ich mal gespannt. Aber im Endeffekt, Flop wird gepfiffen, dann gibt es einen Freiwurf, also wird wie ein technisches Foul gewertet, ein Freiwurf von einem beliebigen Spieler der anderen Mannschaft, also nicht das Opfer des Flops oder so, und dann wird weitergespielt. Und der Ballbesitz bleibt bei dem Team, das auch während des Pfiffs in Ballbesitz war. Das heißt, die einzige Strafe ist eigentlich der Flop, weil du kannst als Spieler, und das finde ich so ein bisschen strange,
kannst dafür nicht ejected werden.
Du kannst anscheinend nicht ejected werden.
Also
a player will not be ejected from a game based on flopping violations.
Genau, weil es ja, glaube ich, nicht als in diese unsportsmanlike-Kategorie fällt, ne?
Genau, also
das ist, glaube ich, der Aufhänger,
genau,
das ich gelesen habe.
The offending player will be charged with a non-unsportsmanlike technical. Das heißt, eigentlich geht es nur um den Freiwurf. Also nichtsdestotrotz freue ich mich, ja, weil es ist auf jeden Fall so ein erster Versuch, das Ganze so ein bisschen einzubremsen. Aber ich finde es auch geil, wenn man dafür ejected werden könnte.
Ja, ja, also ich habe halt ein bisschen die Angst, ich bin sowieso seit vielen Jahren ziemlich
Flopper.
Das auch, bin ich auch ganz, nee, also dazu muss ich erstmal sagen, ich habe jahrelang, musste ich immer irgendwie mit 1,90 Power Forwards verteidigen.
Yes.
Und da muss man sich ja auch ein paar Tricks irgendwie dran schaffen, dass man da nicht jedes Mal komplett untergeht unterm Korb.
Mhm.
Deswegen Kontakt zu verkaufen, finde ich, ist auch ein Skill.
Ja.
So. Mhm. Ne? Man muss es clever machen. So, wenn man jetzt bei jedem Kontakt einfach nur rumschreit, klar, funktioniert auch nicht.
Ja.
So, und ich finde es defensiv, finde ich es auch immer noch irgendwie ein Stückchen weit fair, weil es muss ja irgendein Kontakt eigentlich meistens da sein. Es sei denn, das sind so wie diese legendären Szenen von Marcus Smart, der bei einem Jab-Step einfach 7 Meter wegfliegt, ohne dass er berührt wird. Was mich in der NBA aber wirklich gestört hat, ist dieses, also in der Offense quasi beim Kontakt sich wegschmeißen, beim Dreier schon, bevor das Closer auch nur in der Nähe ist, Füße nach vorne. Also da kriege ich wirklich einen Anfall, da raste ich wirklich aus. Deswegen für die Sachen finde ich diese neue Flopping-Regel gut. Defensiv, finde ich, war es ja eigentlich immer jetzt nicht so das krasse Problem. So, da wird halt Kontakt mal verkauft, aber es ist okay. Und ich, wie gesagt, du bist in der Defense in der NBA sowieso schon oft im Nachteil. Deswegen, da finde ich es in Ordnung. Ich habe nur ein bisschen Angst, da die NBA-Refs ja teilweise wirklich fernab von Gut und Böse da irgendwelche Linien sich zusammenschustern.
Mhm.
Zumindest meiner Meinung nach, sodass ich mich manchmal frage, okay, sind das gerade zwei verschiedene Sportarten, die hier gespielt werden?
Ja.
Dass das mit noch einer neuen Möglichkeit für irgendwelche random Pfiffe machen, ob das nicht vielleicht auch ausarten kann, so weiß ich jetzt nicht. So,
ja.
Ja.
Ja, also interessanter Punkt von dir, dass du sagst, hey, man braucht als Verteidiger teilweise so den ein oder anderen Trick, das ein oder andere Ass im Ärmel, um irgendwie auch gegen Mismatches anzukommen und so. Und als ich da jetzt kurz drüber nachgedacht habe, tatsächlich ist auch für mich floppender Offensivspieler das größere Problem.
Genau.
Natürlich das auffälligere, wie du sagst, Marcus Smart, Dylan Brooks und so, diese Beispiele, die man da kennt. Wild, aber meistens ist es ja der Offensivspieler. Und das ist für mich, also mittlerweile weiß man es nach über 70 Folgen hier, ich bin ein LeBron-Fan. Das ist für mich auch das an LeBron, was der kriege ich halt einen Vogel. Also da haut es mir alles raus, wenn ich sehe, dass ein 2 Meter 6, 115, 120 Kilo Typ, der, also ich habe ihn live vor mir stehen gehabt, der sieht aus wie aus Stahl. So, der ist sehnig und muskulös wie sonst was. Dass der bei jedem kleinen Kontakt
erstmal 3 Meter dann, in die
genau, dann da irgendwelche Stolperer in jegliche Richtung macht, den Kopf hinterschmeißt, sich ins Gesicht fasst und so weiter. Deswegen, für mich wird interessant, welchen Part das wirklich beeinflusst. Ja, weil also Flopping ist das eine, aber dieses dieses Schauspielern und Verkaufen wird ja, wenn man jetzt zum Beispiel LeBron eben hernimmt, das wird ja noch weitergeführt. Also es ist ja nicht nur so dieser eine übertriebene Moment in der Situation, in der Bewegung, sondern dann auch dieses, mein Auge, obwohl ich irgendwo einen Kontakt an der Backe hatte oder am Kinn oder keine Ahnung was. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die das umsetzen. Also weil theoretisch durch dieses nicht disqualifiziert werden, das nervt mich so ein bisschen, aber theoretisch, wenn die das richtig hart durchziehen, und das ist ja meistens so, wenn eine neue Regel, beziehungsweise wenn im Regelbuch was auf erste Priorität rutscht, dass das gepfiffen wird wie sonst was, als auf einmal James Harden keine Freiwürfe mehr bekommen hat zum Beispiel.
Also deswegen ja meine Red Flag NBA-Refs.
Genau, und deswegen kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass das am Anfang so richtig eskaliert. Also dass du so Spiele hast mit, keine Ahnung, 11 technischen Fouls pro Team so ungefähr. Und dann bin ich wirklich gespannt, wie lange es dauert, bis sich das so ein bisschen eingroovt und wie lange es auch wirklich dann dauert, bis das einen Impact aufs Spiel letzten Endes hat.
Ja.
Also weil ich, ähnlich wie bei dem, was wir neulich hatten mit dem In-Season-Tournament, ich finde es gut, dass überhaupt die Initiative jetzt kommt. So wie du aber jetzt sagst, bei dem, was die NBA-Refs in den letzten Jahren so abgeliefert haben, schwierig. Also
ich stelle mir jetzt gerade nur ein schönes Bild eigentlich vor, einer meiner absoluten Favorites irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, aber ich fand ihn immer sympathisch. DeMarcus Cousins, Boogie.
Ja.
Der Typ mit der Regel jetzt auch noch dazu, ich glaube, der Typ hätte einen Foulschnitt von 10 technischen Fouls. Also teilweise, es gibt ja diese ganzen Zusammenschnitte, wo der Typ wirklich teilweise nichts mehr, nicht mal wirklich irgendwas macht und nur irgendwann einfach nur auf dem Kicker war bei den Refs und einfach eins nach dem nächsten kassiert hat und rausgeschmissen wurde. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte wieder, also eigentlich gibst du den Schiedsrichtern ja gerade einen Freifahrtschein.
Ja, noch ein Mittel mehr gibst du ihnen mit an die
so,
Hand.
So, und ich, wie gesagt, ich war nie Ref, es ist ein krasser Job, so, das, du kannst nie alles sehen, was auch immer. Aber in der NBA hat es für mich echt überhand genommen mit so wirklich einfach nur so Verdachtspfiffen und den kann ich nicht leiden und Draymond Green schreit 15 Minuten lang rum und kriegt kein einziges. So, ja, ich bin gespannt, aber ja, dieses, bei mir ist es wirklich dieses als Dreier-Shooter Beine wegschmeißen und
genau.
Also da kriege ich wirklich zu viel. Dieses hier mal mit dem Kopf nach hinten, wenn irgendwie Kontakt ist beim Drive oder sowas, so finde ich auch schon nervig.
Ätzend.
Dazu gucke ich aber leider auch ein bisschen zu gerne Luka Doncic beim Basketballspielen zu und der macht es auch sehr oft, deswegen. Aber ja, genau bei solchen Spielern bin ich sehr drauf gespannt.
Brutal, also weil es ist einfach fester Bestandteil und das deswegen super interessant, ein richtiger Schritt, ob das Ausmaß genügt, um wirklich einen Impact zu erzielen, sehen wir mal. Interessant auch noch dabei, es kann nicht gechallenged werden vom Coach, das heißt, wenn ein Flop gepfiffen ist, dann steht der.
Aber dafür jetzt 2 Challenges pro Spiel.
Genau, das kommt noch dazu. Wenn ein Coach, das ist die zweite Regeländerung, wenn ein Coach eine Coaches Challenge erfolgreich war, dann kriegt man noch eine zweite.
Immerhin.
Genau. Aber wie gesagt, man kann diesen Flopping Call nicht challengen. Also man kann jetzt nicht sagen, hey, nee, stimmt nicht. Das Einzige ist, die Refs könnten in die Review gehen, um zu schauen, ob ein Foul durch einen Flop ausgelöst ist. Oder wie verstehe ich das da? Warte mal. Das ist mir jetzt zu kompliziert.
Scheiße.
Wir haben auf jeden Fall jetzt die Flopping Violation im Regelwerk drin. Ein Freiwurf für das gegnerische Team und sonst eigentlich für den Spieler keine Konsequenzen. Du kannst nicht disqualifiziert werden.
Zählt es aber als persönliches Foul jetzt eigentlich? Das
nee, also es steht...
Also es ist komplett losgelöst.
Es ist anscheinend komplett losgelöst. Also nee. Es ist einfach nur im Endeffekt Illegal Defense ist ja eigentlich nichts anderes.
Ja, dieses Illegal Defense-Ding habe ich irgendwie noch nicht... Naja.
Deswegen, guter Schritt. Schauen wir, wie es dann wirklich in die Tat umgesetzt wird. Es ist erstmal auf ein Jahr angesetzt als One-Year-Trial quasi. Ich erhoffe mir auf jeden Fall davon, dass die NBA ein bisschen sauberer in Anführungszeichen wird und nicht mehr ganz so viel gefloppt und markiert und geschauspielert wird. Aber only time will tell.
Wir hoffen es einfach.
Ja. So, was war noch los am Wochenende? Was Gewaltiges ist in der WNBA passiert. Es ist viral gegangen. Ich saß da so am Samstagabend und, am Freitagabend und habe so überlegt, ja, morgen ist ja WNBA All-Star Game, vielleicht schaust du dir das an, gucken wir mal. Hab dann irgendwie auf Instagram gesehen, hoppla, da ist ja schon so Skills-Challenge und so. Und dann bin ich in mein League Pass reingegangen.
Ach, du hast jetzt ein WNBA League Pass?
Ja, habe ich.
Ah, okay, jetzt noch, wusste ich gar nicht.
Falls die Leute es noch nicht wissen. und da schon, da steht die einfach, diese Sabrina Ionescu, und ballert und ballert und ballert und ballert. Und das war wie so ein Gilbert Arenas Trainingsvideo, aber es war halt einfach unter Zeitdruck. Also das dürfen wir nicht unterschätzen. Jeder von euch, der jetzt zuhört, jeder hat mal einige Dreier in Folge getroffen, wenn er irgendwie sein Leben lang Basketball spielt, aber wahrscheinlich meistens so allein in der Halle.
Oder mit einem Pass oder irgendwie sowas.
Genau. Und Sabrina Ionescu stand beim Three-Point-Shootout WNBA All-Star Weekend in Las Vegas und hat sage und schreibe 25 von 27 Würfen getroffen. Für eine neue Rekordpunktzahl von 37, Maximum 40 gewesen, weil es ja Moneyball und hier und da verschiedene Sachen gibt. Und die hat unter anderem halt 20 in Folge dann getroffen, weil klar, 25 von 27. Also sie hat den ersten verworfen und dann halt den irgendwie 22.
Ich glaub, ja.
Genau, und dann hat sie nochmal die letzten 5 reingeballert. Und da muss ich sagen,
komplett gestört.
Unfassbar, weil du hast halt genau wie in der NBA, also für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, wir haben es auch bei Kicks direkt gerepostet, weil es absurd war. Du hast genau die gleichen Sachen wie in der NBA. Also du hast die 60 Sekunden, der Zeitdruck ist da, du musst jeden direkt drauf lassen. Also jeder, der das schon mal versucht hat, 27 Dreier in einer Minute zu nehmen und immer von Station zu Station laufen, ist tough. Hey,
ist also das ist A, anstrengend und B, auch echt nervig, auch die Bälle aus dem Rack rauszunehmen und so.
Das so schaut's so aus. Komisch. Das muss man, also die üben es safe vorher, weil das ist sehr ungewohnt, wenn du an dieses Rack so hinlangst. Und da dann wirklich nur zwei Würfe nicht zu treffen, er ist geisteskrank. Also muss ich sagen, Hut ab, Ich war bei einem Liberty-Spiel, habe gesehen, dass sie was drauf hat und dass sie auch werfen kann, aber dass Sabrina Ionescu einfach 25 von 27 innerhalb von einem Three-Point-Shootout hier abliefert und damit sämtliche bestehenden Rekorde pulverisiert, sowohl WNBA als auch NBA. Keiner hat jemals so eine Performance abgeliefert. Leck mich am Arsch.
Ich glaube, Steph Curry hat es am besten beschrieben mit seinem Tweet, einfach nur in all caps, ridiculous.
So schaut's aus.
Das sagt, glaube ich, alles zu dieser Leistung. Ich war mir ehrlich gesagt, als ich das erste Mal jetzt gesehen habe, ich glaube, ich habe es erst in deiner Story gesehen oder mit der Kick-Story. So, ich hatte es ehrlicherweise nicht auf dem Schirm. Habe ich mich nämlich auch erstmal gefragt, okay, krass. Ist das dasselbe Ding wie in der NBA? Also mit denselben Spots, weil es wird, also sind wir ehrlich, die.
Ja, die haben ja wie so Four-Pointer zwischendrin.
Genau, also Three-Point-Contest wird ja auch. Alle 2-3 Jahre irgendwie kommt immer irgendwas dazu.
Genau, es gibt auch ein ganzes Moneyball-Rack und so, deswegen entstehen ja dann diese hohen Punktzahlen.
Genau, damit immer schön jedes Jahr noch ein neuer Rekord und sowas kommen kann. Aber als ich das dann nochmal abgeglichen habe, und dann dachte ich mir so, Alter, das ist halt echt brutal. Also
übel. Also
ich war ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Also dachte mir auch kurz, wie geil muss ich das anfühlen. So, also wir wissen ja alle, wie es ist, wenn man so ein bisschen. So, wir sind ja beide, wie wir schon festgestellt haben, gerne mal ein bisschen streaky unterwegs und werden sauer, wenn wir nicht treffen. Aber
ist das so?
Munkelt man. Aber nach so einen daneben schmeißen und dann einfach 20 in Folge da drauf schmeißen.
Crazy.
Von der Dreierlinie, von diesem 4-Point-Spot da ein bisschen weiter weg und wieder an die Dreierlinie und hört nicht auf. Also ich war richtig fasziniert einfach.
Nee, und das muss man auch sagen, das war special. Also das ist auch was und da für sie freut mich das brutal und auch für die WNBA
100%.
Und für Frauenbasketball, weil das ist dann wirklich so, also wir sagen hier immer She Got Game und das war so die Definition davon, ja, weil das heißt immer so von den Hatern, ja, also es war im Frauenfußball früher schon immer zu Birgit Prinz Zeiten hieß es so, hey, die ist ja die Einzige, die was kann und so, ist alles viel zu langsam Und genau so ist ja jetzt so diese Hater, man sieht es ja auch in diversen Instagram-Kommentaren auf anderen Kanälen und so, hä, wieso integriert ihr jetzt hier Frauensport, macht doch da einen extra Kanal für auf und so. Hä, das will doch keiner sehen, die können nichts. Ja,
Bullshit.
Aber jetzt ging es gerade nicht um Danken, um schnelle Rennen, um wirklich rein körperliche Sachen, sondern jetzt ging es um scheiß Shooting-Touch, Ballgefühl, Dreier-Treffen. Und jetzt steht der Rekord und dahinter steht der Name Sabrina Ionescu. Und das finde ich einfach geil.
Hundertprozentig. Ich habe mir dazu noch vorgestellt, so stell mal vor, die liefert so eine Performance ab in irgendeinem so Black Ops Summer Ding, ja. Open Run, so, wo so Menschen wie Hoodie Mellow entstanden sind.
Ja, genau.
So, und sie einfach WNBAs Hoodie Mellow und schießt da einfach die Lichter aus.
Brutal.
Ey, das. Ich finde es super nice. Also, das ist. Und wie du sagst, für die WNBA auch echt.
Ja, das war ein Statement.
Das ist einfach ein Meilenstein.
Ja, voll, komplett. So, es war jetzt nicht so einfach, ey, da hat eine krass getroffen, sondern. Und wir reiten da jetzt gerade ein bisschen drauf rum, aber zu Recht, weil das ist einfach, klar, es ist in Anführungszeichen nur so ein Shootout, so ein Dreierwettbewerb, aber.
Nicht mal Curry hat diese Punktzahl.
Genau, sie hat da was erreicht, was in Jahrzehnten keine Sau geschafft hat. Sie hat einfach 25 von 27. Also, es ist so, es ist crazy. Also, kann jeder mal versuchen, allein in der Halle, selbst wenn man sich seinen eigenen Sweet Spot aussucht, und nur, also keine Ahnung, wenn ich mich jetzt links in die Ecke stelle, vielleicht rutschen mir auch mal 25 von 27 raus, aber danach, da tun mir die Arme weh, weil das waren dann insgesamt 200 Versuche, die ich an dem Tag schon draufgelassen habe. Ja, und die hat es in 60 Sekunden einfach in diesem Contest abgeliefert. Und genau das, wie du sagst, für die WNBA geil, weil es einfach ein Statement ist, weil es so ein Rekord ist und weil es eben weggeht von diesem, ja, ist halt irgendwie Frauenbasketball und so. Nee, ist es nicht. Es war einfach eine fucking Performance für die Geschichtsbücher und mir taugt's. Sabrina Ionescu bin ich jetzt noch mehr Fan als vorher. Ich habe sie auch, die war drei Reihen vor mir im Flieger gesessen. Habe ich sie fast angesprochen, bin aber nicht so einer, der so.
Ja. Hey, können wir bitte ein Bild haben?
Ja, so Leute zwischen rein, so sie mit ihrem frisch Verlobten nebendran, dachte ich so, ah, weißt du was. Lasse gehen.
Hättest mal getan, ne?
Ja, und jetzt, ja, vielleicht hättest du dann aber jetzt nicht so gut getroffen.
Ja.
Weil irgendwie war schon der Butterfly-Effekt und so.
Ja.
Deswegen hat schon alles so seinen Sinn gehabt. Aber WNBA All-Star-Weekend, Dreierwettbewerb war geisteskrank, Spiel war so lala. Ich habe es mir dann nämlich nicht angeguckt, war zufrieden oder beruhigt, dass ich das auch nicht getan habe, weil ich mir so ein 10-11-Minuten-Video dann angeschaut habe und das sieht. Ja, es sieht im NBA All-Star-Game sehr ähnlich. Das heißt, es wird quasi nicht verteidigt, es wird hin und her gejoggt. Open Lanes sind da, um open zu sein und es wird viel geballert.
Hail Mary Pässe einfach nach vorne. Weil
so schaut's aus und dann einfach Layups ohne Gegner. Und am Ende kommt ein, keine Ahnung, 140, 130 Ergebnis oder sowas raus, was ja bei 4x10 Minuten auch hart viel ist und wesentlich mehr als ein normales WNBA-Spiel. Aber ich finde es trotzdem cool, dass sie das auch so durchziehen. Die Trophäe ist größer geworden, nachdem Kelsey Plum letztes Jahr ungefähr so ein 0-3er Trinkbecher mit silbernen Henkeln bekommen hat. Gibt es jetzt eine richtige Trophäe, die was hermacht. Und ja, Team Brianna Stewart hat gewonnen. Jewel Lloyd von den Seattle Storm ist MVP geworden. Satu Sabali hat auch mitgespielt, auch, glaube ich, 18 Punkte gemacht, wenn ich mich nicht täusche, 19. Es war, glaube ich, ein erfolgreiches Wochenende für den Frauenbasketball. Die Stars der NBA sitzen in der ersten Reihe, was ich auch immer sehr wichtig und sehr positiv finde. Und ich denke, im Großen und Ganzen hat vor allem Sabrina Ionescu die Show gestohlen, wie man so schön sagt, und hat wirklich das 2023er WNBA All-Star Weekend in die Geschichtsbücher eingraviert.
Und das muss das NBA All-Star Weekend erstmal toppen.
Ja, das ist eigentlich jetzt schon länger nicht mehr passiert.
Das stimmt wohl. Andererseits, ich kann mir auch fast vorstellen, dass so ein Curry sowas mal wieder nicht auf sich sitzen lässt. Und
boah, aber da muss schon alles passen.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn in den nächsten 20 Jahren in den vorherigen 20 es irgendwer hinkriegen soll, dann der Typ. Also.
Aber das, boah, da muss wirklich alles passen. Also so ein 60-Sekünder.
Nee.
Außerdem drücke ich ihm nicht die Daumen. So, und somit beenden wir diese heutige Quick and Dirty Folge. Hauke wieder am Start. Mir hat es auch wieder Spaß gemacht, würde ich sagen. Und wir hören uns am Mittwoch mit einer weiteren Folge. Da ist der Rob natürlich noch hier an Bord gewesen, vor seinem Urlaub. Mit einer weiteren Folge zum Road to World Cup Thema. Nachdem wir nämlich in den Philippinen bereits zu Gast waren, virtuell, geht es diesmal nach Japan. Also seid gespannt. Das war's für heute. Hauke, danke dir.
Danke dir, Phil, dass ich wieder dabei sein durfte.
Ja, auf jeden Fall. Solange du es weiter so machst, vielleicht auch ein nächstes Mal. Und wir sind draußen. Kicks out. We interrupt this program.